Willkommen bei Brettgespräche, dem Podcast mit mir, Phil alias The Hopmeeple und
Bastian alias Fenris Board Games.
Und es ist mal wieder Zeit für eine herrliche Gespielt. Wir haben mal wieder ein paar Sachen auf den Tisch gebracht und möchten euch das natürlich noch warm
servieren,
genau.
Ich dachte, da kommt jetzt noch was deswegen.
Nee, genau. Wir haben wieder unsere Eindrücke und Kurzreviews, die wir mit euch teilen möchten. Heute etwas reduzierter, auch glaube ich nur 4 Spiele, also jeder 2. Aber du, Basti, willst auch noch mal was über die Spiel, also sozusagen ein Nachspiel 24 zum Besten geben. Da wäre die Frage, wollen wir mit Spielen anfangen oder wollen wir mit der Spiel anfangen?
Ja, vielleicht, weil ich jetzt schon so lange gebraucht habe für das Nachspiel, sollten wir vielleicht am besten erstmal mit der Spiel anfangen.
Dann fang doch mal an.
Ja, dann fange ich mal an. Ja, Grunde genommen wollte ich eigentlich noch mal rüber so ein paar Zahlen und Fakten raushauen. Was wir ja alle schnell gemerkt haben und was auch du wahrscheinlich, obwohl du nicht da warst, gemerkt hast, dass die Spiel an allen Tagen ausverkauft war. Ich meine, diese News kam ja dann über alle Kanäle immer, wieder ausverkauft. Ich dachte immer erst, das liegt da dran, boah, jetzt haben sie so voll gestopft, wie es nur ging. Aber im Grunde genommen haben sie einfach nur dieses Sicherheitskonzept jetzt eingehalten und haben halt die Auslastungsgrenze halt so weit, wie sie es durften. Und dementsprechend, deswegen war es halt so schnell ausverkauft. Mhm. Und natürlich, muss man sagen, spielte bestimmt auch der Feiertag mit in dieses Ganze, dass es auch donnerstags komplett ausverkauft war und freitags, weil das hatte man ja sonst so nicht. Ja, im Grunde genommen, wie viele Besucher hatten sie jetzt? 204.000. Ich hatte mal nachgeguckt, 2019, glaube ich, waren es sogar mehr. Ich glaube, da waren es irgendwie 209.000 oder so, wie ich mitbekommen hatte. Glaube grob. Aber dadurch das neue Sicherheitskonzept, dass die Hallen nicht ganz überfüllt sind und alles, war das jetzt so das Maximum, was wohl da war. Ja, wir hatten 923 Aussteller aus 52 Ländern. Es kamen ja auch noch welche aus anderen Ländern hinzu. Ich glaube, Brasilien war auf jeden Fall eins, was neu war, wo vorher sonst keiner auf der Spiel war, soweit ich mitbekommen hatte. Es gab 1562 Neuheiten. Und ja, das Ganze ging wieder, hatten wieder in 6 Hallen. Das heißt, es bleibt immer noch die Hoffnung, dass man Halle 7 irgendwann auch noch nutzen könnte, um noch mehr Fläche zu bekommen. Das wäre aber dann auch wirklich ausgereizt. Ja, und wo jetzt natürlich die gesamte Zeit die Diskussion darüber entsteht, weil es ist ja so voll und bla 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 bla. Ich fand es war, ich sag mal so, es war jeden Tag Samstag. Aber im Grunde genommen fand ich es jetzt auch nicht so super schlimm. Dieses Rauschen auf den Ohren, was du die ganze Zeit hast, weil es einfach laut ist und voll ist, das wirst du immer haben, egal in welche Messe du ausweichst. Ich war vorher auf der Gamescom aus dem Grund. Und die ist halt nun mal doppelt so groß, glaube ich, Köln oder so von der Fläche her. Und die ist auch proppevoll. Das heißt, im Grunde genommen machst du die Fläche größer, kommen mehr Aussteller, sind die Leute, werden trotzdem so weit reingestopft, wie es geht. Und dann hast du trotzdem volle Hallen. Also im Grunde genommen, ob es da jetzt einen riesengroßen Unterschied bringt, weiß ich jetzt nicht. Da bin ich Nostalgiker. Ich finde, es sollte in Essen bleiben, sagen wir es mal so.
Aber gibt es denn da Gespräche oder sonst was?
Na, im Grunde nicht von der Spiel, aber es gibt viele Gespräche außenrum. Also Podcasts, YouTuber, aber auch andere Leute, die Besucher, die da waren, die haben alle gesagt, ja, die muss größer werden und was auch immer. Und was halt viel angesprochen wurde, ist, sie wollen halt einen großen Spielebereich. Nur ich glaube, also so ein bisschen wie BerlinCon und auf der Spiel doch. Da gibt es ja immer große Spielflächen, genau, richtig, wo du auch spielen kannst. So, und das hast du ja bei der Spielmesse im Grunde genommen nicht. Du hast ja nur an den Ständen dann den Spielbereich, genau, und keine Ausleihe großartig. So, und das fordern sie halt, dass es halt eine Halle dafür gibt, wo du dann vielleicht extra bezahlst. Dafür kannst du dann so eine Game Night oder so machen und da zocken. Die Idee, ganz cool, aber was ich da sagen muss, ist, man darf auch nicht vergessen, die Spielmesse ist eine Verkaufsmesse, während alle anderen Conventions sind. Sprich, da wo es eigentlich hauptsächlich darum geht, dass du Spiele spielst, aber bei der Spielmesse geht es hauptsächlich darum, dass du Spiele kaufst. Du kannst sie zwar antesten, wenn es halt nicht klappt, dann klappt es nicht. Dann kaufst du es halt ins Blaue. Aber im Grunde genommen, glaube ich, weiß ich nicht, ob man da nicht zu sehr das ein bisschen vermischt. Also die Spiel möchte ja nicht großartig die Convention sein, sondern eigentlich eine Verkaufsmesse sein. Oder wie siehst du das?
Ja, definitiv, aber ich kann, also wie du sagst, ja, es ist eine Verkaufsmesse, es ist halt, also gerade für mich ist es halt immer so gewesen, ich möchte in kürzester Zeit ganz viel Spiele sehen. Ja, ja. Ich möchte sie nicht unbedingt gleich spielen, ich möchte aber sehen, was es da gibt, was, ne, also was es da an Themen gibt, an Genres, an Mechaniken, und das ist das, was mich dann interessiert. Ich kann aber diesen Ruf nach einer leichten Convention, ja, oder eines hybriden Modells durchaus nachvollziehen. Denn es ist ja auch so, es ist stark überlaufen, besonders jetzt Samstag, jetzt war es dieses Mal jeden Tag samstags, wie du es gesagt hast. Und manchmal hilft es ja dann auch, einfach mal sich hinzusetzen, nochmal was anderes zu spielen, also was tatsächlich zu spielen und da, wie soll ich sagen, mal kurz da rauszugehen aus dem Messe-Feeling, rein ins Spiel und dann wieder ins Messe-Feeling einzutauchen. Und das ist de facto heute ja auch schon so, weil, wie du sagst, es gibt ja Stände, die größer sind, die haben schon ein paar Tische und dann probierst du das Spiel mal an, ja. Und je nachdem, wie groß das Spiel ist oder wie komplex das Spiel ist, dann spielst du es nur an oder durch. Es ist durchaus bei kleineren Spielen so, dass du die schon nach einer Viertelstunde durchgespielt hast.
Ja.
Und ich denke da jetzt an Amigo-Spiele etc. Ne? Da tendiert man eher dazu, bei denen am Stand die auch durchzuspielen. Und dann ist das halt schon irgendwie ist die Frage legitim, ob man das nicht vergrößern könnte.
Ja, aber was vergrößerst du? Du vergrößerst ja nur die Spieleausleihe. Also sprich das dann wieder wie bei der Spieldoch. Da ist es ja ein Externer, der sozusagen dann eine riesengroße Ausleihe hat. Und jetzt nicht vielleicht unbedingt die Neuheiten, weil die Frage ist ja, geben die Verlage dann die sie gerade eingeflogen bekommen haben, dann auch an diese Leute raus? Also sprich, dass die dann auch testen können. Oder sind das einfach nur Spiele, die jetzt im Sommer rauskamen? Ne? Sind dann zwar auch noch Neuheiten und so.
Das ist aber ein anderes Konzept. Also wie man das Konzept macht, ist jetzt erstmal das eine, ja.
Ja, das
stimmt. Aber erstmal zu sagen, okay, man macht eine dedizierte Fläche mit Ausleihe etc., Das ist halt die Diskussion. Ob
ja,
du jetzt alte Spiele, neue Spiele etc. dran machst, das darüber kann man ja nochmal vortrefflich streiten, weil ich würde immer eher auf Neuheiten gehen.
Mhm.
Ja. Muss halt dann aber muss wieder supervised werden, weil du musst ja die Dinge erklärt bekommen.
Du brauchst auch wieder mehr Erklärer, ne?
Genau, brauchst mehr Erklärer und du brauchst auch an der Stelle, musst halt auch gucken, dass nichts wegkommt. Ich meine, ne? Das ist durchaus auch so eine Geschichte.
Ja.
Am Stand ist alles weg und plötzlich ist halt das ausgeliehene Spiel weg. Also da kommen viele, viele Fragen und Schwierigkeiten rein. Nichtsdestotrotz, also die Idee, sich da mal hinzusetzen und da mal wirklich was zu zocken, ist durchaus etwas, worüber man nachdenken könnte.
Obwohl, wenn ich jetzt von mir aus jetzt mal gehe, nur wenn ich da spiele, ne, also ich probiere ja da auch ab und zu mal Spiele aus, wenn mal ein Platz frei ist oder so. Aber dieses Gerausche die ganze Zeit, irgendwann, ich kann mich nicht wirklich auf die Spiele konzentrieren, muss ich immer sagen. Das ist vielleicht dann auch nur mein Problem. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, die wollen ja dann eine eigene Halle, wenn dann da wirklich hunderte von Tischen sind, die alle spielen, reden die ja auch. Also dieses Rauschen hast du ja trotzdem. Ich weiß nicht, ob du da so die Ruhe hast und dieses,
ja komm, aber wir auch können da mal in Ruhe zocken. Aber da kannst du, ne, machst du das quasi in die Halle, die noch frei ist, könntest du es reinsetzen.
Ja.
Da wird's auch brummen, aber da wird's halt weniger brummen. Da kannst du schon einige Sachen machen.
Ja,
dass die Spiel sich Gedanken machen muss, in gewisser Weise sich weiter zu öffnen und weiter zu wachsen. Das war ja auch meines Erachtens ihr Ziel. Da muss der Merz-Verlag oder die Spielveranstalter sich Gedanken machen.
Ja, was sie könnten, wäre natürlich, man könnte das Spiel noch verlängern. Also sprich, dass du mehr Tage machst, anstatt halt nur 4 Tage, machst du halt noch mehr Tage. Klar, das ist dann auch wieder Kosten. Faktor der Verlage, die dann natürlich dann mehr bezahlen müssen, weil sie längere Standflächen bezahlen müssen. Aber man muss natürlich rechnen, machst du jetzt so eine Spielfläche für alle, musst ja auch Erklärer einstellen, das bleibt ja auch an den Verlagen hängen. Das wird nicht der Mehrheitsverlag machen. Also aus dem Grund könnte man auch überlegen, man macht es einfach 5 oder 6 Tage halt anstatt nur 4 Tage.
Genau. So, also ich, ich glaube, es gibt da mehrere Möglichkeiten, das Ding zu erweitern, weiterzuentwickeln. Und ich bin da schon sehr gespannt, wie jetzt quasi das Resümee der Spiel sein wird, also für sich selbst, und was sie quasi als Learnings für nächstes Jahr mitnehmen, inwieweit sie da wachsen wollen oder Dinge verändern wollen. Weil man muss echt sagen, also alles richtig gemacht dieses Jahr.
Ja, auf jeden Fall. Es gab auch nicht so viel Kritik, fand ich. Also ja,
ich finde es auch immer sehr medienwirksam, wenn du sagst, hey, ausverkauft, erster Tag, ausverkauft, zweiter Tag, ausverkauft, dritter Tag, alles ausverkauft. Also das attracted ja noch mehr, ne? Also ja.
Im Grunde genommen ist es doch eigentlich auch super für unser Hobby, wenn das so gut ankommt, weil man sieht, wie viele Leute immer mehr Spielbegeisterte sind. Ne? Also ich meine, das sind ja, wenn die ganze Messe immer ausverkauft ist, hast du ja auch immer mehr Leute, die da hingehen. Und das finde ich eigentlich eine gute Entwicklung, sagen wir es mal so. Ich finde es gar nicht so schlecht. Ja,
ne, definitiv. Du musst halt auch aufpassen, dass da halt nicht, ne, was ja auch sehr oft passiert, das ist quasi diese Überdehnung, dass du dann halt so erfolgreich bist, aber nicht mitwächst, dass das halt irgendwann nur noch voll ist, dass man halt sagt, ach, weißt du was, ich gehe da einfach nicht mehr hin, weil es ist mir zu voll, da ist mir jede gemütliche Convention lieber, weil da sind die großen Verlage auch vertreten, aber dann geht's halt zu Lasten der Kleinen oder
ja, da muss ich sagen, Hust Gamescom, ne? Hust. Da bin ich damals auch immer gerne hingegangen und es ist mir ja mittlerweile so voll, dass du kannst.
Ja, aber genau das ist ja die andere Geschichte, ne? Ja. Also ein anderer Stellhebel, den ich jetzt nicht so gern sehe, gerade als Kunde quasi, ist natürlich, dass die Preise erhöhst und sagst, okay, es wird teurer reinzugehen. Mhm. Dass du halt so den Zuschauer, also den Besucherfluss regulierst. Aber das ist halt, ja, wäre meines Erachtens wieder kontraproduktiv, weil
Ich weiß auch gar nicht, ist es dieses Jahr auch wieder teurer geworden? Ich glaube, ne? Meines ist auch wieder teurer.
Jedes Jahr wird es teurer.
Ja, ja, das wird es aber wahrscheinlich so oder so, egal was du machst.
Ja, die Frage ist halt, inflationierst du es? Oder setzt du quasi wirklich großen Markup dran?
Ja, gut,
Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ja. Nee, aber ansonsten muss ich noch sagen, abschließend, für mich war es wieder super auf dieser Messe. Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Einzige Manko war, dass du nicht da warst.
Ja, das ich muss auch sagen, dass ich sehr, sehr enttäuscht war. Aber es auch mal von der Seite wieder zu erleben, ne, als Medienkonsument, war halt auch mal. Also ich muss echt sagen, also Hut ab an alle Podcaster draußen, an alle YouTuber, Instagrammer und über welche Medien hier auch die verschiedenen Influencer das machen. Es hat also mir zumindest mal extrem geholfen, einmal über meine Traurigkeit und meine Enttäuschung, dass ich nicht dabei sein konnte, eben hinwegzukommen, aber halt auch, ich hatte dennoch das Gefühl, dass ich dabei war, weil du konntest halt so viel aufschnappen auf YouTube, auf Podcasts etc. und auf den verschiedenen Kanälen, dass du halt sagen kannst, okay, ich habe jetzt auch doch das Gros gesehen, ja. Es wird natürlich nicht die 100%, die hätte ich aber auch nicht geschafft, wenn ich vor Ort gewesen wäre. Aber man kriegt dann halt doch alles sehr konzentriert und kondensiert über diese verschiedenen Kanäle mit und das ist auch schön, das mal wieder aus dieser Perspektive zu sehen, wenn man selbst quasi immer Sachen aufnimmt beziehungsweise die Kanäle befüllt, vergisst man das leicht.
Das stimmt, ja, das auf jeden Fall. Ja, und du konntest ja sogar shoppen auf dem Spiel.
Ja, genau, also ich hatte ja dich noch als verlängerte Einkaufstasche.
Genau.
Nochmal, danke dafür.
Ja, kein Problem.
Und natürlich habe ich dann entsprechend auch die Spiele, die ich dann wollte, dann bei den Spieleläden meines Vertrauens vorbestellt, in der Hoffnung, dass das jetzt auch bald kommt.
Ja, dann toi toi toi. Und dann kannst du darüber ja auch noch berichten, über die neuen Spiele.
Ja, und ich hatte ja auch das Glück, und wenn wir da auch gern rüberspringen wollen in unsere Gespielt, dass ja doch einiges auch jetzt angekommen ist an Kickstarter, was ich gar nicht gedacht hätte, dass das teilweise so schnell kommt. Ich hatte eigentlich eine Nachricht bekommen, deine Geschichte kommt bald. Ich habe es aber nur von DHL geschickt bekommen, nicht aber vom Verlag oder sonst was, habe ich erst gedacht, ah ja, das ist der uralte Kickstarter, der jetzt endlich kommt, auf den ich ewig warte. Aber nein, war es nicht. Es war Rebirth.
Rebirth. Ja, Rebirth. Das habe ich gesehen, auch auf der Messe, wo wir ja noch waren. Und ich bin die ganze Zeit dran vorbeigeschlichen. Es sieht super schön aus, muss
es
man sagen.
Es sieht super schön aus, ja. Also genau, also bei Mighty Boards rausgekommen. Und es ist ein reiner Knizia. Es ist ein neuer reiner Knizia, muss man auch dazu sagen. Ich meine, reiner Knizia macht ja momentan auch mit Bytewing Games relativ viele Neuauflagen. Aber Rebirth ist tatsächlich ein komplett neues und eigenständiges Spiel. Nichtsdestotrotz, den Knizia kriegst du nicht raus. Den merkst du einfach, dass du ein Knizia-Spiel spielst. Nichtsdestotrotz echt schön. Es ist abstrakt, muss man gleich sagen. Es ist abstrakt, es sieht super schön aus, also das, wie das Brett sich dann auch weiter füllt, das ist eine sehr angenehme Geschichte. Aber der Intro-Text, worum es geht, das sind zwei Sätze.
Okay.
Na, also ich muss quasi übersetzen. Das Spiel habe ich jetzt hier auf Englisch. Ja, es ist quasi das. Unsere Zivilisation eben am Ende war und sich jetzt wieder langsam aufbauen muss, aber als Gesellschaft, aber dann in Harmonie mit der Natur, was wir quasi jetzt nicht gemacht haben, deswegen machen wir es jetzt mit der Natur. Und Schottland, beziehungsweise das ist ja doppelseitiges Board, kannst entweder Schottland spielen oder Irland, das liegt in Trümmern. Und wir sind Clans, die versuchen eben das Land wieder aufzubauen und wir versuchen hier das am besten zu machen. Ja. Es ist in gewisser Weise wieder so ein bisschen ein Rennen. Es ist ein sehr limitiertes Rennen, weil wir ja dann doch am Ende des Tages sehr, sehr geführt werden durch das Spiel. Es ist jetzt, also ich habe nicht das Gefühl, dass ich da so viel selbst entscheide. Ich habe einen Entscheidungsraum, den habe ich, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt aus mehreren Möglichkeiten wirklich entscheiden kann. Mal kurz erklärt, was machen wir da? Es ist wir haben, wie gesagt, die Schottlandkarte. Auf der Schottlandkarte sind eben bestimmte Bereiche angemarkert mit Farmen, mit Stromfarmen. Also es gibt Essensfarmen oder Nahrungsfarmen und Stromfarmen. Und dann gibt es eben noch Städte oder Stadtbereiche. Dann gibt es Kathedralen und Burgen, wie man sie halt aus Schottland kennt. Und jeder Spieler hat eben ein Set an Burgen, jeder Spieler hat ein Set an Kathedralen und eben ein Set an kleinen Teilen oder Teils, wie man so schön sagt. Und die legt man quasi face down vor sich hin. Mit der Gesichtsseite nach unten. Wie sagt man denn face down auf Englisch? Jetzt habe ich es komplett vergessen.
Nach unten.
Man legt es einfach nach unten, genau. Genau. Und dann nimmt man sich immer eins, wenn man dran ist, hat man quasi eins und dann muss man entscheiden, wo man das denn auf der Landkarte hinsetzen möchte. Auf den Plättchen, die wir da in der Hand haben oder vor uns liegen haben, sind dann entsprechend auch diese Symbole, die man auch wiederfindet auf der Karte zu finden und die kannst du dann entsprechend da drauflegen und dann scorst du Punkte. Je mehr du an einer Stelle hast, also nebeneinander hast, die das gleiche Symbol haben und die deine Farbe haben, desto mehr Punkte kannst du machen und die trägst du dann entsprechend gleich ab. Wenn du neben einem Burggebiet baust, kannst du da gleich deine Burg draufstellen. Wenn du neben einer Kathedrale baust, dann kannst du da eine Kathedrale draufstellen. Und dann kommst quasi in dieses Area Control rein. Heißt nämlich, um die Burgen herum, der dir die meisten Plätze um eine Burg herum hat oder ownt, der darf dann seine Burg da drauf stellen. Und bei den Kathedralen ist es so, da geht es weniger um Area Control, da ziehst du Karten und da sind halt nochmal Spielende-Bedingungen drauf, wo du halt nochmal punkten kannst. Und dann legst du halt immer eins hin, ziehst nach, dann ist der nächste dran, der legt eins hin, zieht nach und dann spielt man das so lang, bis dann eben man keine Plättchen mehr vor sich entsprechend liegen hat. Es ist tatsächlich ein bisschen glücksabhängig, weil wenn manchmal hast du einfach Glück mit dem, was du an Karten ziehst, da können halt extrem viel Punkte rauskommen, aber auf der anderen Seite ist es halt so, musst halt immer gucken, wo du dich hinplatzierst, ob dir was jemand wegnehmen kann und ja, das ist das ganze Spiel. Es ist, wie ich anfangs sagte, ne, also es ist einmal glücksabhängig, es ist halt auch nicht so viel Entscheidungsraum, weil du hast immer nur ein Plättchen in der Hand und das legst du hin. Deine Entscheidung ist quasi nur, wo lege ich das auf der Landkarte hin? Mhm. Nichtsdestotrotz macht das total Bock. Also es ist total einfach. Das Spiel hast du innerhalb von 5 Minuten gelernt und du zockst dann das einfach runter. Man kann sagen, es tendiert Richtung Beschäftigung, aber es ist eine schöne Beschäftigung. Es ist tatsächlich etwas, was da halt als Familienspiel mit unterschiedlichen Altersgruppen schön spielen kannst. Und auch, ich würde auch sagen, mehr Spieler hätten da sicherlich auch ihren Spaß dran. Jetzt nicht ständig, aber every once in a while, wie man so schön sagt, ist das dann doch was ganz Gutes. Es ist tatsächlich so, wenn man so ein bisschen drauf achtet, kommt man sehr stark auf das ja ziemlich gleiche Ergebnis. Und am Ende des Tages sind es diese Karten, die es dann entscheiden, wer gewinnt oder nicht. Das kann man als Manko sehen, aber wieder, ne, es ist ein Familienspiel. Und das tut's als Familienspiel ist ein sehr gutes Spiel. Also gefällt mir sehr gut. 7 von 10 Punkten würde ich geben. Wenn man Knizia-Fan ist, kann man sich dann das durchaus anschauen.
Okay. Ja, wie gesagt, sieht cool aus. Hat mich auch angesprochen. War auch so von der Aufmachung her. Ja, muss ich mir vielleicht doch mal genauer angucken nochmal. Ja, ich werde es mir auf jeden Fall genauer angucken, weil es mich da schon die ganze Zeit geflasht hatte auf der Messe. Aber ja, was war der Preis? Ich glaube, irgendwas mit 60 Euro, also, glaube ich.
Also ich weiß nicht, wie jetzt gerade der Preis ist. Müssen wir mal nachschauen.
Ja.
Der Kickstarter war halt mit Lieferung um die 60 Euro.
Na okay, dann lag es vielleicht bei 50. Das kann auch sein auf der Messe. Ja, mich hatten halt diese Miniaturen schon angesprochen, dann da diese kleinen Mini-Burgen. Aber ja, nee, klingt ganz interessant. Werde ich mir vielleicht auch mal reinpfeifeln. Doch. Gut, ja, dann komme ich mal zu meinem ersten. Und das war auch ein Spiel, was ich zum Beispiel erst auf der Messe gesehen habe, durch Zufall. Und bin da mehrfach drum rumgeschlichen und am zweiten Tag musste ich es mir dann kaufen, als ich dann noch vorbeigegangen bin. Hat nicht lange gehalten, also so gesehen. Ja, es ist eigentlich so ein richtiges, schönes Wohlfühlspiel. Es ist auch eher ein seichteres Spiel. Es ist, ja, ich würde sagen Familienspiel. Doch, Familienspiel. Ein schönes Familienspiel-Puzzle. Und die Rede ist von Babylon. Babylon ist ein 3D-Puzzle-Spiel, wo wir all die... Rivers
of Babylon.
Genau. Das habe ich auch in meine Story gehauen, als ich das gepostet habe. Das Lied. Haben auch manche einen Ohrwurm davon jetzt. Ja, was machen wir? Wir versuchen, einen Garten zu errichten. Wir sind Architekten und versuchen, den schönsten Garten zu errichten für den König von Babylon. Und dementsprechend puzzeln wir. Und wie funktioniert das? Wir versuchen, aus verschiedenen Gesteinsschichten, also Lehm, Granit oder Basalt, nehmen wir uns Plättchen, die sind in der Box in der Mitte angeordnet und dort, je nachdem, wo wir sie entnehmen, können wir dann halt unterschiedlich viele Säulen dafür erhalten, die wir als Grundlage für unseren Garten brauchen, weil immer wenn wir Säulen nehmen, dann können wir auf 3 bis 4 Säulen ein Plättchen legen. Die Säulen werden unten rein platziert, dann legen wir oben ein Plättchen drauf. So, und so puzzeln wir uns nach oben und immer angrenzend oder je nachdem, wie wir halt bauen wollen. Wir können auch dementsprechend halt, ja, wie heißt es, um dem Garten seinen designträchtigen Grund zu geben, können wir Brunnen, Statuen, Treppen, oder halt Brücken errichten. Dementsprechend wächst das ganze Gebilde in der Mitte. Es ist ein bisschen kleiner, als ich dachte. Ganz am Anfang dachte ich, oh, das ist aber cool, weil es auf der Packung halt so groß aussieht. Und dann habe ich es auf den Tisch gesehen. Es ist doch relativ klein. Aber es macht nicht so den Eindruck sozusagen, dass alles umfällt. Also sprich, dass du Grobmotoriker bist und dann reißt du immer alles um. Das aber passiert jetzt nicht wirklich.
Ja. Wenn du jetzt sagst klein, also dass es einfach nur kleiner wirkt, weil die Erwartungshaltung eine größere war quasi, oder
ja,
ist
ich es dachte, schon so das klein, wär, dass
es fisselig ist?
Nee, fisselig würde ich, also ich finde es jetzt nicht fisselig, also für mich, ich fand das vollkommen, ich sag mal so Miniaturengröße, so kannst du dir vorstellen, sind so die okay. Säulen ein bisschen, ja.
Ja, aber das ist schon, dann passt es ja.
Ja, genau, es ist schon in Ordnung, also ich finde es jetzt nicht so futzi klein. Aber manche Fall waren da halt ein bisschen abgeschreckt und deswegen hatten sie mich auch gefragt. Grunde genommen gibt es auch keine Regel. Also wenn dir jetzt mal was runterfällt, ne, auf dieser Puzzelei, dann darfst du es auch immer wieder aufrichten. Also es ist jetzt nicht so, oh, runtergefallen, jetzt ist kaputt, jetzt darfst du es nicht mehr nutzen. Das ist es nicht. Das ist kein Spiel dementsprechend. Und ja, nee, was machen wir weiter? Dann können wir durch diese Brückenerrichtung können wir zum Beispiel Punkte generieren oder durch Brunnen. Alles, was am Ende zum Beispiel sichtbar ist bei diesem Spiel, bringt dir Punkte. Und diese Punkte lassen, musst du halt dann von oben gucken, weil zum Beispiel, wenn du einen Brunnen halb überbaust, dann funktioniert das ganz gut, weil wenn die Hälfte noch sichtbar ist von dem Brunnen, dann zählt der Brunnen noch Punkte. Wenn der Brunnen aber komplett überbaut ist mit einer weiteren Etage, dann zählt der keine Punkte mehr am Ende. Da muss man halt immer drauf achten. Treppen, wenn du diese Treppen baust, dann wird halt nach Etage berechnet, sprich, wenn du von der ersten in die zweite Etage gibst es 3 Punkte, wenn du von der zweiten in die dritte Etage gibt es 5 Punkte. So funktioniert das ganze Spiel. Dementsprechend wird am Ende gewertet. Die Statuen, die du baust, kannst du, wenn du jetzt zum Beispiel keine Säule mehr hast, gerade zur Verfügung, kannst du die Statue auch als Säule nutzen. Dann kannst du die dazu bauen, dann zählen die keinen Punkt mehr am Ende, aber du hast halt vielleicht noch eine Etage errichten können, was auch ganz gut ist. Du kannst es halt auch auf 3 Säulen stellen, da musst du halt so einen Marker an den Rand setzen, wo keine Säule drunter ist. Das bringt dir am Ende auch einen Punkt, kannst da drauf aber nichts mehr bauen. Darum geht es halt, ja.
Es schaut ja schon cool aus.
Ja, es ist auch cool. Es ist einfach so ein, wie hat einer jetzt geschrieben, ein Kaffee- und Kuchenspiel. Es ist einfach so. Es ist total gemütlich, weil du kannst dabei dich unterhalten und dabei knobeln. Halt, wie baust du dir jetzt da so die Sichtlinie, weil zum Beispiel die Statuen müssen halt immer in der Sichtlinie sein, dass sie sich gegenseitig sehen. Dann darfst du halt wieder eine hin errichten. Dann zählt dir halt auch ein Punkt. Du kannst die später auch woanders hinstellen. Also die bringen dir halt nur keinen Punkt. Ne? Die müssen immer in der Sichtlinie sein. So, und dann musst du ein bisschen knobeln. Die Brunnen müssen halt immer auf 2 unterschiedlichen Plättchen sein, weil die decken dann 2 ab. Die müssen halt nebeneinander sein. Und die Brücke, da muss halt immer ein Feld zwischen frei sein, damit du halt eine Brücke errichten kannst. Ja, und am Ende kriegst du halt auch noch Punkte für die höchste Etage, also wer am höchsten gebaut hat, das als Malfaktor mal 2. Und wenn du zum Beispiel, ich glaube, das Höchste, was ich jetzt erreicht hatte, war die 4. Etage, genau, dann kriegst du 8 Punkte halt nochmal zusätzlich am Ende. Dann gibt's noch Set Collection, weil dann wird gezählt, wovon du halt, ne, wie oft du alle 4 Teile hast, ne, Brücke, Brunnen, Statue und die Treppe. Und dann wird halt geguckt und dann bekommst du auch jedes Mal Punkte. Ja, und stimmt, was noch ist, jeder hat ja seine eigene Farbe und diese Farbe bringt dir dann auch immer noch einen Zusatzboni, wenn du das Plättchen, also aus dem Granit, also aus dem Steinbruch nimmst und da ist deine Farbe drauf oder deine Blume, die sind als Blumen gekennzeichnet, dann bekommst du halt eine zusätzliche Säule noch dazu. So. Das Ganze geht über Runden. Das sind so Rundenmarker, die deckst du jedes Mal auf. Die bringen dir noch unterschiedliche Boni. Also entweder darfst du dir noch eine zusätzliche Säule nehmen oder du darfst eine Säule weniger nur nehmen beim Ziehen. Also die können dir auch Malus geben. Oder es passiert einfach gar nichts. So. Das sind einfach so, dass du dann die Runde, und wenn die durch sind, dann ist das Spiel beendet und dann wird gewertet. Ist total chillig. Also super schön gemacht. Schön gedrucktes Material auch, da ist nichts krumm oder schief oder also nix, also es ist perfekt. Also ich fand's super.
Du machst mir auch gerade total Appetit darauf,
ja,
weil ich stelle mir das auch noch ein bisschen vor, wenn man sich jetzt hier diese Teile, die sind ja gelblich, ne?
Ja, die kannst du anmalen, die waren auch angemalt in der Vitrine bei denen,
genau, das sah so geil aus. Ich sehe gerade das angemalt aus der Vitrine, da musst du nur ein bisschen quasi, wie heißt es denn, Sanddrop drauf machen, dann hast du da auch schon, das ist schon mega cool.
Das sieht richtig cool aus, ja. Das werde ich auch noch definitiv machen. Also so ein Sundroppen geht ja immer schnell. Also das werde ich auf jeden Fall machen.
Ich glaube, das muss ich mir auch nochmal näher anschauen.
Ja, mach das. Das kommt im Deutschen übrigens bei Elsnir Games. Das sind die Grühe mit dem Drachen. Ich wusste auch nicht, dass es die jetzt gibt. Die sind für Heidelbeer meistens unterwegs. Die haben Drachen als Symbol. Elsnir heißen die. Und die bringen das jetzt ins Deutsche raus. Ich wusste auch nicht, dass es die jetzt als eigenen Verlag gibt, aber die waren jetzt auch auf der Spiel. Meine Tochter ist mit dem Drachen die ganze Zeit an der Hand. Die hatten so einen großen Drachen, der da wohl ein Mensch drin war. So ein Maskottchen. Und die ist die ganze Zeit mit ihm an der Hand um den Stand rumgelaufen.
Ja, die haben ja schon einiges rausgebracht.
Ja, genau. Die muss man sich nämlich auch mal merken, weil die haben echt gute Sachen. Und das gehört definitiv dazu. Da kann man sich das nämlich holen. Im Deutschen. Es lohnt sich. Sollte man sich angucken, wer gerne puzzelt und ein gemütliches Spiel hat, was sich nicht komplett zerstört und was super schön aussieht, definitive Empfehlung.
Dann werde ich mir das mal anschauen.
Mach das.
Das ist eine perfekte Überleitung für mich.
Ja.
Denn wenn ihr was super Schönes haben wollt, wo ihr euch gegenseitig richtig schön fetzen könnt, eine große Lernkurve hat und auch, wo man auch frustrationsresistent sein sollte, dann kann man La Familia spielen.
Voll die Überleitung.
von dem total chilligen Kaffee und Kuchen hast du hier halt.
Sobald totale Zerstörung.
Na, was heißt totales? Ja, doch. Also ja, je nachdem, wir haben es jetzt vor kurzem gespielt und das war für das gegnerische Team tatsächlich irgendwie nicht so schön. Genau, La Familia, rausgekommen bei Feuerland, The Great Mafia War, spielt quasi in Sizilien und da gab es scheinbar mal den zweiten großen Mafia-Krieg, der war in den 80er Jahren, da stand da zwischen Mafia, verschiedenen Mafia-Clans der Stadt und wir spielen hier eine Mafia-Familie, oder es spielt, das muss man auch noch dazu sagen, ist ein Spiel für genau 4 Personen. Wir spielen 2 gegen 2, also 2er-Teams gegeneinander. Und jeder Spieler spielt auch seine eigene Familie. Heißt, du entscheidest quasi für dich tatsächlich selbst. Nichtsdestotrotz redest du natürlich mit deinem Teampartner, damit man auch entsprechend gewinnen kann. Spielziel, schnell erklärt, wie gesagt, wir haben Sizilien hier, es ist in verschiedene Gebiete aufgeteilt, in 12 verschiedenen Regionen, die nennt man hier Mandamenti und man muss hier innerhalb von 4 Runden versuchen, eben einen gewissen Teil davon zu kontrollieren. Also man gewinnt entweder, wenn ein Spieler, also von seinem Team, ein Spieler 5 verschiedene Gebiete eben oder Regionen kontrolliert oder wenn man als Team 6 Regionen gemeinsam kontrolliert. Also entweder damit kannst du quasi das Spiel vorzeitig beenden oder es wird eben nach 4 Runden nachgeschaut, wer da am meisten hat.
Okay.
Genau. Ganz kurz erklärt, wie das Spiel funktioniert. Wir spielen, wie gesagt, über 4 Runden. Die 4 Runden sind aufgeteilt in jeweils einer Planungsphase und einer Gefechtsphase. Und dann kommt am Ende jeder Phase noch eine kleine Verwaltungsphase hinzu. In der Planungsphase legt man entsprechend seine Aktionen fest und führt die dann entsprechend auch aus. Also das ist quasi die Vorbereitungsphase für die Gefechtsphase. Da kann man so Aktionen machen, wie zum Beispiel sich Autos beschaffen, sich neue Soldaten beschaffen, Befehle in die verschiedenen Regionen reinlegen. Genau, das sind so Dinge. Also, oder seine Drogenlabore, über Drogenlabore Geld verdienen, etc. Es ist halt, ne, Mafia-Thema.
Mhm.
Genau. Das wäre die Planungsphase, ganz schnell erklärt. Und dann gibt es danach die Gefechtsphase. Und die Gefechtsphase ist quasi eigentlich der Kern von diesem ganzen Spiel. Das ist da, wo du gefühlt auch am Tisch stehst und guckst, geht das jetzt auch alles auf, was ich geplant habe. Zu diesen, also die Gefechtsphase passiert Folgendes, dann legen wir jetzt alle Befehle, die wir in unsere Regionen reingelegt haben, drehen wir um. Dann werden erstmal sozusagen Versorgungsbefehle erst ausgeführt und dann Angriffsbefehle. Es wird immer aber nach einer Reihenfolge das gemacht. Es wird immer vom kleinsten zum größten Wert eben abgearbeitet. Und da ist schon die ganze Krux. Denn jede Familie ist unterschiedlich stark. Wir haben unterschiedliche Ausprägungen und unterschiedliche Arten des Angriffs. Also alle können so ziemlich alle dasselbe, nur wie gesagt, die Ausprägung ist eine andere. Du kannst zum Beispiel einfach angreifen und dann quasi ins Nachbargebiet eben reingehen und dort eben die Soldaten des Gegners bekämpfen. Oder du kannst Anschläge machen. Also kannst zum Beispiel Autobomben organisieren und platzen lassen.
Okay.
Und das Fiese ist, dass Autobomben meistens vor Angriffen kommen. Und das ist halt, und das ist halt dann tatsächlich so, dass wenn irgendeiner mal sich so eine große Armee aufgebaut hat und du weißt ganz genau, da ist ein Befehl jetzt drin und der geht mich jetzt gleich überrennen, kannst du aber dem entgegensetzen mit einer Autobombe einfach da plötzlich mal 8 Soldaten rausjagen, ne? Du mähst da quasi dich gegenseitig nieder. Das ist echt Frustration pur, weil du hoffst ja eigentlich in der Gefechtsphase, komme ich jetzt mit meinem Plan durch oder macht mir den jemand komplett zunichte? Und das ist tatsächlich etwas, was bei dem Spiel sehr, sehr schnell passieren kann, dass du dann so alles das, was du in einer oder zwei Runden sogar aufgebaut hast, komplett zunichte ist. Deswegen ist diese Absprache untereinander so extrem wichtig. Aber auch der normale Angriff, also wenn man mit einer Bombe angreift, dann habe ich halt einfach nur den Gegner geschwächt oder vielleicht sogar komplett aus einer Region gebombt. Die Region gehört mir aber dann damit noch nicht. Das geht nur mit Angriff, also das ist dieses Bewegen ins Nachbarfeld. Aber da diese Angriffsabhandlung, die ist halt relativ interessant, denn zuerst prüfst du nach Verteidigungs- nach Angriffswert. Da guckst du erstmal, kann ich schon, wenn ich einen höheren Angriffswert habe als der Verteidigungswert, kann ich schon diese Differenz an gegnerischen Soldatensteinen aus dem Gebiet rausmachen. Und falls dann immer noch welche stehen, gehst du in die nächste Phase über und da hast du zwei Möglichkeiten. Du hast eine Möglichkeit zu sagen, du machst einfach rohe Gewalt, dann da schwächst du dich als Angreifer einmal, weil du dann eben zwei Soldaten quasi gleich wegmachen musst, in der Hoffnung, wenn es dann mathematisch aufgeht, kannst du es dann entsprechend einfach abhandeln, dann hast du das Gebiet für dich gewonnen. Wenn das aber so ein bisschen mehr oder weniger knapp ist und du sagst, oh, ich muss da schon überlegen, wie ich das dann schaffe, kannst du auch mit Finesse spielen. Und das ist halt auch noch ein sehr schöner Mechanismus hier drin. Jeder hat 3 Karten oder ein Set an 3 Karten und jeder entscheidet dann, welche dieser 3 Karten man sich vor sich legt. Und dann darf der Angreifende entscheiden, ob er die Karte vom Verteidiger nimmt. Die sind beide noch nicht aufgedeckt.
Okay.
Zu sich nimmt. Und dann darf der Verteidiger überlegen oder sagen, ob er die Karte vom Angreifer zu sich nimmt oder nicht. Heißt, es kann sein, dass du mit keiner Karte vor dir endest, mit einer Karte oder mit beiden Karten. Und diese Karten, da gibt es, wie gesagt, nur 3. Es gibt eine Karte, die heißt Überläufer. Überläufer heißt, da läuft quasi ein Soldat deines Gegners zu dir rüber. Und den ersetzt du quasi, du machst deine Armee stärker. Oder du hast Deserteure und da ist es halt so, dass entweder, je nachdem, welche Karte du gespielt hast, gibt eine Karte und eine Zweierkarte, dass entweder ein Soldat gerade abhaut, weil er Angst hat und der geht wieder zurück in deine Zentrale oder 2. Und das kann natürlich extrem schwierig sein. Und das Schöne ist, dieses Mindgame, du hast dann diese Karte vor dir liegen und überlegst dir so, nehme ich jetzt die andere? Hoffentlich nimmt er nicht meine. Oder ich hoffe, dass er meine nimmt, ne? Je nachdem, was da ist. Das ist auch ein sehr, sehr schöner Aspekt des Spiels, der leider aber jetzt in unserer letzten Runde nicht so häufig gezogen wurde, weil das halt schon, ja, sehr, ist halt Würfeln am Ende des Tages, ne?
Naja, klar.
Ja, ich glaube, in a nutshell ist es das Spiel. Es ist ein Hauen und Stechen, es ist ein Aufeinanderkloppen. Es hat doch einiges an strategischer und taktischer Tiefe. Also es ist kein einfaches Spiel. Wir haben jetzt auch an Regelstudium, also ich meine, bis wir das Spiel erklärt hatten, waren sicherlich 3/4 Stunden vorbei. Das Spiel selbst dauert dann auch nochmal 2-2,5 Stunden. Also da muss man schon Sitzfleisch an der Stelle haben.
Aber es macht ja doch kein Twilight Imperium.
Nee, es ist kein Twilight Imperium, aber nichtsdestotrotz, also es kann aber durchaus sein, dass es für dich oder für dein Team schon nach der zweiten Runde so ziemlich fertig ist und du weißt, da komme ich nicht mehr so ganz raus. Ja, dann ist halt noch die Frage, kriege ich das noch gedreht oder nicht? Ich werde es auf jeden Fall noch ein paar Mal spielen. Es bleibt auch in der Sammlung. Es ist ein ganz, ganz besonderes Spiel, weil in der Planungsphase bist du im Worker Placement Modus und in der Gefechtsphase halt im Error Control. Und das als kooperatives Spiel in zwei gegen zweier Teams, das ist halt schon sehr cool.
Ja, was ich immer an dem Spiel, was mich immer abgeschreckt hat, ist, dass es halt nur mit 4 Spielern geht. Also sprich, also ne, nicht nur, dass es mehr sein sollten, sondern du darfst nicht weniger haben. Das ist das Problem.
Nein, es soll jetzt Feuerland hat jetzt nochmal eine Erweiterung rausgebracht, da kannst du es zu zweit beziehungsweise zu dritt spielen.
Ja, stimmt, es kam eine
Duell-Variante oder so raus. Ja, ja, es ist eine Variante. Es wird sicherlich funktionieren. Ich denke mir aber immer, es hat einen Grund, warum es dann halt zu viert war, warum man es so entwickelt hat.
Ja, weil es mehr so Absprache ist und du
genau.
im Team dann besser
und davon kannst. Und davon lebt es halt auch. Ne? Ja. Wobei, ich will es jetzt nicht runterreden, was aber super interessant sein könnte, ist halt dieses Dreierspiel, ne? Also 2 gegen 1. Also wenn du wirklich einen super starken hast, dass du den halt allein spielen lässt und 2 gegen den dann kämpfen.
Am besten wäre es, wenn sie sich gegenseitig immer im Spiel du dich verbünden kannst und dich wieder dann gegen ihn richten kannst. Das wäre natürlich auch cool.
Dafür gibt es andere Spiele. Das ist halt hier, dieser Mechanismus hier ist tatsächlich
nicht dafür ausgelegt.
Okay, gut. Also das Spiel an sich wird meines Erachtens auch so nicht funktionieren. Aber es ist halt echt. Es ist cool. Es ist echt super cool gemacht. Was halt auch noch in der Planungsphase super ist, du hast also diese Aktion auszuwählen, da hast du ein paar Steine da liegen. Du hast neutrale Steine und Spielerfarbe Steine. Hm. Du kannst auch die Spielerfarben nehmen von anderen und okay. die dann quasi nutzen. Also du kriegst die Aktion, du nimmst halt bloß halt deren Spielsteine weg. Das kann auch noch mal so eine taktische Geschichte sein. Du bezahlst denen zwar Geld dafür, aber wenn quasi nur noch deine Steine da liegen, dann nimmst du natürlich von einem mal den Stein weg und kriegst dann von den anderen immer schön Knete. Ist cool. Ja, nee, genau.
Lustig.
Also muss ich echt sagen, ein Happening. Hat mir super gut gefallen. Ich gebe dem Ding 9 von 10. Ja, es ist was komplett eigenes, das ist jetzt nichts, ne, Kaffeekuchen und wir setzen uns hin, sondern das ist eher, wir setzen uns hin und kloppen uns in Zweierteams. Aber hat halt total Spaß gemacht. Ich kann mir durchaus vorstellen, ne, also wenn man es gewinnt, ist es natürlich mega. Wenn du es verlierst, ja, dann ist es natürlich frustrierend.
Ja, das glaube ich. Ja, dann kommen wir jetzt von der Mafia-Gesellschaft zu den Bienen.
Ähnliche Strukturen. Ja, ähnliche ja, ja, Strukturen.
Ja, 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 ja. Da gibt es auch eine Hierarchie. So gesehen. Aber nicht irgendwelche Bienen, sondern die Space Bienen. Wir gehen nämlich zu den Astrobienen oder Apiari. je nachdem, ob es im Englischen oder im Deutschen, ist bei Feuerland auch erschienen, genau wie dein Spiel. Deswegen passte das jetzt ganz gut, die Überleitung.
Überleitung.
Genau. Ja, was machen wir da? Wir wollen unser Bienenvolk erblühen lassen. So, das ist eigentlich, also das ganze Spiel ist ein Worker-Placer. Hier ist halt, ja, im Grunde genommen, am Anfang denkt man erstmal, ja, ist ja nichts Besonderes. Also du hast deine Einsatzfelder, du hast ein Feld zum Beispiel mit einer, das sieht schon wieder ganz cool aus, du hast so eine Mutterbiene, das Raumschiff der Königin. Und das ist dann so eine riesengroße Miniatur, mit der du Planeten erkunden kannst auf dem Plan. Das heißt, du gehst von einer Sache zur anderen. Damit kannst du halt Ressourcen sammeln. Dann hast du Plättchen, die du auf dein eigenes Board, also jeder hat ein Startplättchen, das ist immer, da hast du Lagerplatz drauf und du hast deine Siegbedingungen, also sprich, du bekommst ja Siegpunkte am Ende für spezielle Sachen. Also du hast das sind einige, also ich weiß gar nicht, wie viele Völker, aber du hast auf jeden Fall schon mal 5 Startplättchen, die du, wo du am Anfang, wenn du das erste Mal spielst, aussuchen solltest. Dann hast du da so wie was, wenn du so und so viele Plättchen, also Waben gelegt hast, bekommst du für jede Wabe einen Punkt. Wenn du spezielle Waben gelegt hast und die grenzen genau an dieses Plättchen an, bekommst du halt 6 Punkte oder 4 Punkte, je nachdem, ne? Das sind dann immer noch mal so Siegpunkte fürs Ende. So. Das bekommst du erstmal und dann kannst du halt kannst du ausbauen mit deinen Workern. Das ist auch eine Funktion. Damit kannst du dann Agrar, Anwerbung oder Entwicklung. Agrar ist so, dass du halt jedes Mal, wenn du deine Bienen oder deine Worker später zurückholst, kannst du dadurch Boni bekommen. Entweder bekommst du Ressourcen oder Siegpunkte oder du kriegst eine Biene zurück. So. Dann kannst du Anwerbung. Anwerbung macht zum Beispiel immer, dann hast du Bienen, die dir immer Boni geben. Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendeine Aktion als Worker ausführst, dann bekommst du noch eine Sonderaktion dazu. Dann kriegst du irgendwas umsonst oder. Und dann gibt's noch die Entwicklung. Die Entwicklung ist einfach ein Soforteffekt, der sofort dann ausgeführt werden muss in dem Moment, wenn du es halt kaufst. So, das sind die Sachen. Dann gibt es noch das Wachsen. Das Wachsen bedeutet einfach, du bekommst eine Biene, weil das kommt später gleich zum Tragen, weil das Besondere ist hier dieser Worker-Mechanismus wieder funktioniert bei Astrobienen. Und das Wachsen ist, du bekommst eine einer Biene zurück auf dein Tableau. So, dann kannst du die auch noch als Worker einsetzen. Oder du kannst halt einen Rahmen erhalten, der dir noch mehr Möglichkeiten ermöglicht, mehr Waben auf dein Tableau zu puzzeln. Wenn du diesen Rahmen immer voll puzzelst, das sind immer 4 Waben, die da drauf können, dann bekommst du 8 Siegpunkte am Ende. So, das ist halt immer noch mal so ein Boni. Dann gibt es das Rühmen. Das sind so Ruhmeswaben. Diese Ruhmeswaben bekommst du am Ende, die bringen dir auch noch mal Endpunkte sozusagen, ne? Nochmal am Ende noch mal zusätzliche Punkte, dann bekommst du für das und das. Da gibt es ganz viele Waben, also dann bekommst du halt irgendwie nochmal Siegpunkte wieder für den Schluss. Dann gibt es das Umwandeln, das ist eigentlich wie so ein Shop. Das heißt, du kannst tauschen, ne? Tauscht Karten oder Ressourcen gegeneinander. Kannst es zum Beispiel gegen bessere Ressourcen, weil du möchtest Wachs haben. Wachs ist immer für Soforteffekte sehr gut. Oder Honig, das ist halt für das Rühmen wichtig, weil nur mit Honig bekommst du halt diese Entwertungswaben, die dann wieder ganz cool sind. Und die brauchst du definitiv. Ja, und ein Clou bei dem Umwandeln ist einen Tanz erlernen. Weil Bienen führen ja Tänze auf.
Genau.
Wie wir wissen. So. Und dann musst du einen Tanz erlernen. Und dann kannst du dir raussuchen, was du für diesen Tanz erhalten möchtest. Du musst halt immer irgendwas abgeben. Dafür bekommst du was. Lustigerweise kannst du es auch andersrum machen. Du kannst auch selber raussuchen, je nachdem, was da für Plättchen liegen. Das sind halt so Streifen. Die legst du dahin. Und dann kannst du auch sagen, ja, du musst das und das abgeben und erhältst dann das dafür, ne? Also das kannst du auch. Also je nachdem, wie der aufgebaut ist, kannst du dir was raussuchen, gibst Ressourcen ab oder gibst halt die Gunst der Königin ab. Das kommt nämlich auch gleich noch. Da kannst du auch am Ende wieder Siegpunkte für bekommen. So, wenn du einen Tanz erlernst, kannst du da deinen Marker drauflegen, dann legst du so ein Klötzchen dahin und jeder, der diesen Tanz dann auch beim Umwandeln machen möchte, ne, weil du kannst noch was aufhören, dann bekommst du jedes Mal dafür wieder eine Gunst bei der Königin. So. Dann gibt es noch Forschen. Forschen heißt einfach, du bekommst so Samen, also die du aussehen kannst oder sofort nutzen kannst. Das sind halt einfach Karten, auf denen sind halt Effekte drauf, die du sofort nutzen kannst, oder du bekommst eine Ressource deiner Wahl dafür, oder aber du sehst sie ein, irgendwie, so, ne, unter dein Tableau, da hast du dann so bis zu vier Plätze, zwei sind sofort freigeschaltet, zwei schaltest du halt erst während des späteren Verlaufs wieder frei, ja, und das sind dann auch nochmal Punkte für die Endwertung. So, und das Ganze funktioniert so, dann gibt's noch den Tiefschlafabteil, und im Tiefschlafabteil, da kommen dann deine Bienchen rein, und jetzt kommt nämlich die Erklärung der Worker, weil die Worker haben Zahlen drauf, 1 bis 4. So, und wenn du einen Worker einsetzt, hast du erstmal eine Einerbiene. Am Anfang hast du 2 Einerbienen und eine Zweierbiene, je nach Tableau, was du halt als Startfeld hast, also als Startwabe. So, dann setzt du die ein und kannst eine Aktion damit ausführen. Je nach Stärke. Das ist zum Beispiel beim Erkunden, kannst du dich dann ein Feld bewegen. Setzt jetzt jemand anderes noch eine Einerbiene da rein, kann er sich 2 Felder bewegen, weil 1 plus 1. Jetzt kommt der Clou, setzt jetzt eine dritte Biene da rein, dann wird die zweite Biene rausgeschoben und verschwindet und wird dem Besitzer zurückgegeben. Und dadurch wird sie stärker. Dann wird sie nämlich auf die 2 gedreht und dann hast du schon eine Zweierbiene. Und dadurch bist du aber noch nicht raus und musst es noch nicht passen. Das heißt, du hast weiterhin diese Biene und kannst sie sofort danach wieder einsetzen. Nur dieses Mal als stärkere Biene. Und das geht bis zu der 4. Die 4er Bienen sind natürlich die stärksten, die dann nochmal Sonderaktionen je Feld ausführen können. Aber wird diese 4er Biene rausgeschoben aus diesem Bereich, wird sie in den Tiefschlaf versetzt und wird danach zu einer Biene und wird auf das Wachsenfeld gelegt. Die bekommst du halt dann nicht zurück, musst dann ein Tiefschlafplättchen wählen und suchst dir einen Boni aus in dem Moment. Das ist so ein bisschen Area Control, wer die meisten Tiefschlafplättchen in einem Bereich gelegt hat, je nach Spieleranzahl, bekommt dann nochmal 7 oder 2 oder 3 Punkte, je nachdem, wer die Mehrheit da hat. So, das sind dann auch nochmal Punkte fürs Ende. Ja, und das ist halt der Clou dabei, weil du musst halt dann planen, werde ich rausgeschoben, das heißt nämlich, kann kein wirklicher Platz besetzt werden. Also sprich, du hast immer Durchlauf, also du kannst jedes Mal einen rausschieben. Gibst ihm aber dadurch natürlich die Fähigkeit, dass er stärker wird, also seine Biene wird dadurch stärker. Du kannst dich auch selber rausschieben, das kannst du auch machen, das ist kein Problem. Ja, und dadurch versuchst du das halt zu handeln. Die 4er-Bienen sind in der Hinsicht cool, weil du natürlich diese Superfähigkeiten ausführen kannst. Du kommst aber dadurch auch schneller zum Ende, weil durch die Tiefschlafabteile, sobald die voll sind, ist das Spiel zu Ende. So, und das heißt, hast du ganz viele 4er-Bienen, dann ist es ziemlich schnell zum Ende hin, hast auch keine Worker mehr für die nächste Runde, weil die natürlich alle weg sind. Die werden ja dann zu einer Biene, die kannst du dann nicht einsetzen. Und du kannst, wenn du eine Zurückholen-Aktion machst, werden 4er-Bienen in den Tiefschlaf versetzt und du kannst sie nicht dafür nutzen, um Boni wiederzuhalten. Weil für jede Biene, die du zurückholst, kannst du eine der Agrarplättchen nutzen, um den Boni davon zu erhalten. Das kannst du aber nur pro Biene, die keine 4er-Biene ist, machen. So, und damit hast du halt dann so ein bisschen strategisches Überlegen, wie machst du es? Holst du sie zurück? Deswegen gibt es halt auch noch die Andockstation, die da drunter ist. Dann kannst du zum Beispiel sagen, ich werte meine Biene nicht auf. Das heißt, ich lege die nur als 3er-Biene da unten drunter und mache sie nicht zur 4er-Biene. Dann kannst du sagen, nämlich später, ich hole zurück und dann holst du einfach nur die 3er-Biene zurück. In dem Moment, wo du sie zurückholst, wird sie zur 4er-Biene, aber du kriegst den Boni halt noch. Und das ist halt eigentlich ganz cool gemacht. Ja, und das ist eigentlich schon der ganze Zauber von dem ganzen Spiel, weil im Grunde genommen war es das dann auch schon.
Klingt aber trotzdem halbwegs komplex,
ja,
und doch einiges zu beachten.
Das auf jeden Fall,
ja. Und das mit den Workern, die dann stärker werden, das kennen wir ja auch aus Teotihuacan. Da hat man ja da die Würfel, die dann die Worker sind und dann auch entsprechend immer stärker werden. Ich finde das einfach auch einen relativ coolen Mechanismus.
Ja, das stimmt. Den kannte ich so noch nicht, weil dadurch hat es ja diese ganze Zeit den Durchlauf. Ich hatte es zu dritt einmal gespielt, zu zweit habe ich es auch schon gespielt und zu viert noch nicht. Nee, genau. Aber auf jeden Fall, da muss ich sagen, ganz am Anfang dachte ich so, keiner passt die ganze Zeit. Es lief die ganze Zeit so durch. Bei 2 Personen passt es schneller, weil du hast halt so viele Felder und da wirst du seltener rausgeschoben. bei 3 Spielern schiebst du dich die ganze Zeit raus. Dann dachte ich, wann passen die Leute denn? Und ich hatte am Ende keine Bienen mehr. Ich meine, dann ist hier so das Ding, ne, wenn du gar keine Bienen mehr hast und alle 4er da drin hast, dann bekommst du eine Biene zurück, damit du wieder eine einsetzen kannst. Die musst du dann aber bei Wachsen einsetzen, meine ich. Und das war halt dann, da kannst du dich nämlich dann ganz schön rausmanövrieren, weil dann hast du plötzlich fast gar keine Worker mehr, die du noch einsetzen kannst. Und das ist dann auch doof, so gesehen. Ja, hat mir schon Spaß gemacht. Ich hatte nur am Anfang so ein bisschen Statistik-Vibes.
Aber wie würdest du es denn ranken? Weil, also ich muss sagen, das Thema schreckt mich so ein bisschen ab. Ich meine, auf der einen Seite finde ich es total cool, weil es auch ein bisschen was anderes ist. Auf der anderen Seite finde ich es dann halt auch wieder so Schweine im Weltall. Hätte es auch sein können, oder?
Ja, das, obwohl ich Bienen lieber mag.
aber du weißt, was ich meine. Ja, so, ob, ne, ja, es fällt auf, aber es ist dann doch beliebig. Ja, nein. Und ja, bin ein bisschen vorsichtiger bei den Stegmaier-Spielen geworden.
Daher, ich bin also auch nicht hundertprozentig, weil das Problem war, ich hatte vorher mir, wo ich sie jetzt gelernt hatte ab Jahre, hatte ich mir vorher das unbewusst angeguckt, was ja natürlich super schön aussah. So, und dann hatte ich ab Jahre auf dem Tisch und dachte, ja, was ist das denn vom Material her? Obwohl es echt, ne, gutes Material ist, aber es sah irgendwie so von der Illustration erstmal so, hä? Jetzt beim zweiten Mal, wo ich es dann schon und dritten Mal dann wieder gezockt hatte, da war es schon cooler. Ich weiß nur nicht, es so ganz so viel Neues macht es halt nicht. Es macht, ne, das mit dem Worker war für mich neu, weil ich das halt bei dem anderen jetzt nicht gespielt hatte, dass die immer stärker werden, bla bla bla, das Spiel habe ich nicht gespielt. Aber deswegen fand ich das schon ganz cool. Und jetzt, beim ersten Mal wurde ich auch total in der Hinsicht überrannt, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich machen sollte. Ich habe so die erste halbe Zeit erstmal gesagt, also erstmal Bauchspiel. So komplett nicht nachgedacht, einfach drauf los. Und jetzt bei öfteren Spielen habe ich dann gedacht so, ah, doch, jetzt weißt du, was du machen sollst. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf Dauer gut ist. Mir, das Thema gefällt mir schon. Ich fand es ganz freaky mit den Space Bienen. Das fand ich ganz lustig. Und ja, macht Spaß. Meiner Frau gefällt es sehr gut, muss ich sagen.
Ist doch cool.
Also aus dem Grund, ich weiß nicht, wie gesagt, wie lange es mich an der Stange hält. Ich würde es jetzt ranken, ja, zwischen 7,5 bis 8 würde ich auch geben. Ne? Also ist schon ein gutes Ding. Also auf jeden Fall auch hochwertiges Material, ne? So wie man es halt auch kennt. Vor allem auch mit diesen kleinen Workern da, die ja auch geshaded sind, muss man sagen. Das Einzige, was man noch anmalen müsste, ist, glaube ich, das Raumschiff der Königin, weil das ist halt nur grau. Das ist, aber das ist ja nur eine Miniatur. Ich glaube, das kriege ich hin. Hast du auch viel Vielfalt drin, ne? Weil, und viel Auswahl, weil es sind super viele Waben dabei, die du nutzen kannst. Unterschiedliche und auch Startwaben, ne? Diese großen, da hast du auch echt Unmengen dabei, die dann halt nicht so die Startsachen, wenn du die dann einmal mischt, dann hast du ganz viele Endziele, also nochmal so Ziele. Und ja, ich glaube, man kann da schon einiges rausholen. Was sie nicht haben, sind diese Tableaus, wo man das anpuzzelt. Das sind genau 5. Also es ist ja für 5 Spieler und das sind genau 5. So. Aber gut, das sind jetzt nur abdeckbare Plättchen, wo du dann zum Beispiel mal eine Biene zurückbekommst oder eine Ressource oder so eine Gunst halt, ne, der Königin. Mhm. So. Finde ich ganz cool gemacht. Ist halt eigentlich, ja, ich würde sagen, guter Kenner. Also es ist kein Expertenspiel, ich würde es als Kennerspiel so fertig und sehen und ein gutes Kennerspiel für so mal zockeln. Schöner Worker-Placer. Er findet das Rad jetzt nicht grundlegend neu, sagen wir
es mal so. Muss es ja auch nicht, ne? Wenn man sich dennoch gut.
Ist aber solide,
ja. Genau, wenn man sich da gut entertained fühlt, dann braucht es meines Erachtens auch nicht allzu viel Neues oder Großes zu machen.
Genau. Nö, aber so hat es mir oder mir gefallen und meiner Frau sehr gut gefallen. Also so gesehen, ist schon in Ordnung. Macht Spaß. Hätte ich nicht gedacht. Also ich dachte auch erst so, da war ich ja wie du. Habe ich erst gedacht, was ist das für ein Thema? Obwohl natürlich das Cover hat mich schon sofort angesprochen. Nur immer, wenn ich es auf dem Tisch gesehen habe, habe ich mir gedacht, kann das was? Wie soll das alles funktionieren? Weil es eigentlich ja einfach nur diese Worker, ne, Felder dann sind. So wie man es halt dann kennt. Und ja, sah erst ganz am Anfang, habe ich gedacht, also Statistik, da hast du Zahlen, hier setzt du was hin, fertig. Das ist so Tabellenkalkulation. Aber nee, war dann doch mehr und doch. War in Ordnung. Finde ich gut. Cool. Kann man spielen. Jo, das war dann meins. Du hast es noch nicht gespielt, ne?
Nee. Nein. Ah. Werde ich aber versuchen nachzuholen. Wie gesagt, das ist etwas, was ich auf jeden Fall nochmal spielen möchte. Ich weiß nur noch nicht, ob es etwas ist, was ich haben brauche.
Ja, hier 20 einzigartige Fraktionen. Genau, 20 Stück hast du zur Auswahl. Ja, also du hast sehr viel Variation drin, sagen wir es mal so.
Ja, die Frage ist halt, aber Variation ist halt immer super bei Spielen, die du immer und immer wieder spielen möchtest. Da ist halt die Frage, ist das eine Variation, die du auch wirklich, wie soll ich sagen, auch ausschöpfen wirst. Ne?
Ja, das ist aber ja, da muss man ja auch sagen, diese Variation sagt dir ja nur, wofür du Punkte bekommst, wenn du deine Waben baust. Also nicht wirklich, was du sonst noch so da drauf machst. Ich meine, du kannst ja auch einfach diese Endwaben da nehmen, dann hast du ja auch Ziele fürs Ende, dann brauchst du vielleicht auch deine eigene gar nicht. Ne? Also auch richtig, so viele Punkte sind das jetzt auch nicht. Du kannst die dann noch aufwerten, stimmt, das kommt auch noch dazu. Dann drehst du sie einmal rum und dann halt kriegst du, sind die Punkte halt noch stärker. Aber zum Beispiel beim ersten Mal habe ich es komplett vergessen, wusste ich gar nicht mehr, dass das geht. So
gesehen. Mut zur Lücke.
Ja.
Hat's auch so gereicht zu gewinnen?
Bitte?
Hat es dann auch so gereicht zu gewinnen?
Beim ersten Mal, nein. Da war ich sogar Letzter, war ich ganz hinten. Ich habe ja gesagt, da habe ich Bauchspielen, Bauchspielen geht bei dem Spiel nicht, da musst du wirklich hier nachdenken. Beim zweiten Mal habe ich dann haushoch gewonnen. Ja, und danach ging es dann immer. Also sobald der andere das dann auch kann, ne, dann gleicht sich das so an. Aber wenn einer es kann und der andere noch nicht, das ist nicht so, dass du sagst, oh ja, ich habe schon so viele Worker-Placer gespielt, ich baller jetzt hier hoch. Nee, du brauchst schon ein bisschen, um da reinzukommen. Also das musst du schon einmal gespielt haben. Danach ist es aber, es ist schon logisch, also ne, von den Erklärungen. Und es geht eigentlich auch schnell zu erklären. Hast ja jetzt, ich bin jetzt nur, gehst die Felder durch und das ist eigentlich alles. Also ohne genommen fand ich das ziemlich simpel zum Erklären. Okay.
Ne, cool. Jo. Dann sind wir auch schon wieder am Ende unserer gespielt.
Genau. Es war mir wie immer ein Fest.
Ja. Ich freue mich schon auf die nächste gespielt.
Ja, jetzt gehen wir ja auf Weihnachten zu.
Ja, genau.
Oh mein Gott.
Ja, stimmt. Das müssen wir auch noch machen. Eine Wishlist oder was man verschenken könnte dieses Jahr an das Spiel. Stimmt. Ja, da müssen wir uns mal ein bisschen hirnen.
Vielleicht gibt's auch noch mal wie letztes Jahr eine Schrottwichtel-Folge.
Würden mir auch ad hoc ein paar einfallen. Nee, sehr schön. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören. Danke für eure Treue. Feedback ist immer willkommen. Und ich sag an der Stelle einen schönen Tag, Servus und bis bald.
Ja, bis bald. Tschö.